willkommen zurück, liebe Hörer, nach diesem wunderschönen Intro. sind wir wieder zu Gast bei unseren Podcast-Hosts Mauritiosaurus Rex und Lauch Kokosnuss.
Ja. Fast, aber es wird ja besser.
Es ist nah dran an dem, wie du vorgestellt werden wolltest. Aber neben unseren beiden Hosts haben wir heute auch noch eine Gästin.
Hi.
Magst du dich kurz vorstellen?
Ja, hi, ich bin Anna. Ich bin zum ersten Mal zu diesem Podcast gekommen. Und deswegen hoffentlich geht es alles gut heute.
Das ist schön.
Keine technischen Probleme mehr oder sowas.
Das wollen wir doch.
Wir haben keine technischen Probleme. Nie. Genau, ja, ich bin total froh, dass du vorbeigekommen bist, weil es war auch recht spontan. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Werbung gemacht für den Podcast in der Veganismusgruppe vom Umweltreferat. Und du warst die Einzige, die sich gemeldet hatte.
Aber wirklich? Ich dachte mir.
Es wäre toll, wenn die alle so mit Ansturm auf uns zukommen, aber es reicht auch, wenn eine Person ist, weil wir haben ja gerade hier nur 4 Mikros und ich bin froh, dass auch alle 4 jetzt funktionieren.
Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen weniger spannend, wenn wir die anderen 3 Mikros von uns jetzt auch noch Veganern aus der Umweltreferatgruppe geben würden, aber naja.
Genau.
Und damit sind wir auch schon mitten im Thema, Veganismus.
Genau.
Es ist in unserer Gesellschaft ein Reizthema. Fragen wir mal den Hauptfleischesser in der Runde. Woran denkst du, wenn du an Veganismus denkst?
Wie kommst du drauf, dass ich der Hauptfleischesser bin?
Ah, wurde mir so von einem Vögelchen
vorhin wird unterstellt, ja.
Ja gut, gehen wir mal davon aus.
Abgesehen davon habe ich auch meine Vorurteile.
Gehen wir davon aus, dass das stimmt.
Als Dinosaurier.
Ja. Der letzte Dinosaurier.
Ja.
In der Gruppe hier.
Ja.
Wobei, ich denke mal, wenn man das subsumiert alles, nimmst du jetzt mir nicht so viel ab, vielleicht in den letzten 2-3 Jahren. Aber ja, da können wir noch später dazu kommen.
Ja, da bin ich mal gespannt, was
er dazu. Also meine Einstellung gegenüber Veganismus hat sich definitiv im Laufe der Jahre verändert. Ich war ursprünglich, hatte ich tatsächlich einerseits weder das Wissen noch eine Motivation, meinen Fleischkonsum zu überdenken oder zu reduzieren. Und das hat sich grundsätzlich verändert und deswegen bin ich sehr neugierig heute, wie ihr das quasi geschafft habt, auch komplett vom Fleisch wegzukommen, vor allem an unsere Gästin und an dich, Marco. Als bekennenden Veganer inzwischen.
Ich wollte das noch eine kurze Weile geheim halten, aber gut.
Und ja, mich interessiert vor allem der Umweltaspekt bei der Sache, aber auch der gesundheitliche Aspekt, wo ich schon ja, Grundinformationen habe, aber vor allem auch Laurin heute einiges mitgebracht hat. Und ja, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich heute die Diskussion entwickelt.
Ja, ich auch.
Ja, Laurin, was sind deine Assoziationen zum Thema Veganismus?
Veganismus, ja, also es hat sich wie bei Moritz hat sich das bei mir auch entwickelt. Also es ist für mich kein so ein abrupter Prozess, wenn überhaupt ein Prozess abrupt sein kann. Es ist eher
abrupter Cut.
Es ist kein Cut, ich sag mal so, ich vergleiche es mal mit einer alten Arbeitskollegin von der Firma, bei der auch wir beide gearbeitet haben, Marco, und die hat es mir so erzählt, sie hatte sich 2 Dokumentationen angeguckt, ich glaube, es war Cowspiracy und das andere hieß, glaube ich, Game Changer oder nee, irgendwie sowas.
Also ich kenne noch Dominion, alles Filmtipps.
Auf jeden Fall.
Mit Veganismus, ja, und gar nichts anfangen können.
Und also ging es auch um Veganismus größtenteils und sie hatte sich die angeguckt und hatte danach diesen Schritt gewagt, ich werde jetzt komplett mich umstellen, nur noch vegan mich ernähren und so weiter. Und ich hatte diese auch gesehen, die Dokumentation. Ich habe jetzt nicht diesen unglaublich, ich will nicht radikal sagen, aber diesen abrupten Schritt gemacht, sondern ich habe das sukzessive in meine Lebensweise eingebaut.
Und wie weit bist du da in dem Prozess?
An sich bin ich immer noch ein Flexitarier. Ah, ich weiß nicht, ob der Begriff okay ist, ob der
ja,
also irgendwie
schon ein bisschen
negativ
actually
konnotiert wird, ob das als so Ausrede verstanden wird, aber für mich ist es so, für mich ist Essen wegwerfen auch ein Aspekt von Schaden an der Umwelt, am Klima und so weiter. Und da bin ich dann eben der Meinung, okay, dann esse ich alles tatsächlich. Wobei also ich auch von, weiß, und jetzt kommt...
Wenn es vom Tier ist, nur wenn es weggeworfen wurde, oder was?
Ja, wenn, keine Ahnung, wenn es halt, wirst dann irgendwie, wirst eingeladen und die Leute werfen es eher weg. Oder Foodsharing und sowas hatte ich auch schon.
Ich höre daraus, die nächste Podcast-Folge muss ausfallen, weil Laurin wegen Antennen hinter Gittern muss.
beziehungsweise in Quarantäne ist, Lebensmittelvergiftung.
Hatte ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Pauls ist. Aber genau, und deswegen ist bei mir so der Hintergrund, also ich verstehe diesen ethischen und den Klimawandel-Aspekt, hatte ich auch sehr stark in meinem Studium. Aber für mich ist tatsächlich mittlerweile der gesundheitliche Aspekt noch mehr im Vordergrund. Das heißt, warum Fleisch essen und tierische Produkte zu sich zu führen, das negative Aspekte mit sich bringt.
Ja, ihr werdet es nicht glauben. Ja. Also als wir den Podcast gestartet haben, der eine oder andere weiß genau, wie Laurin aussah. Inzwischen habe ich hier einen wahrhaftigen Athleten vor mir sitzen, der sich sehr gesund ernährt und sehr viel Sport treibt.
Ja gut, der Sport das kommt auch noch dabei. Aber vielleicht habe ich
ja gut, also Sport ist ja jetzt generell hilfreich, unabhängig von Ernährungsformen.
Ja, also kann ich was dazu fragen? So, du meinst, dass du bist irgendwie in diese Richtung von Flexitarien, Veganismus, sowas eingestiegen? Weil du mit deinen Kollegen oder sowas hat ein paar Dokus darüber geschaut und so weiter. Und ich glaube, in diese Dokus geht es meistens um diese ethische und Klimagründe. Ich
das meine, ist sehr radikal, ja.
Und dann bist du irgendwie in die Richtung von Gesundheit. Und wie war es? Weil ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, weil, keine Ahnung. Ich glaube, wenn man so, zum Beispiel bei mir hat es auch irgendwie meistens mit diesen Informationen, Recherche und Dokus angefangen. Mhm. Und wenn man in diese Richtung einstiegst, dann es geht natürlich um Gesundheit, aber es geht, ich würde sagen, 99% darum, dass zum Beispiel, es gibt dann diese Lebensweisen so, die Sieren, und wenn du, keine Ahnung, was passiert mit denen, wenn du die isst, und dann irgendwie bist du eher auf die gesundliche Richtung gekommen, und wie war das? Keine Ahnung.
Okay, also ihr wollt das jetzt im Detail wissen, das gebe ich euch gerne, weil...
Die Zeit müssen wir uns jetzt wohl nehmen.
Also ich hatte viele Einflüsse. Wir hatten der Medde, den wir hier lange in unserem Podcast hatten. Und ich hoffe, er weilt noch unter uns. Nein, ich habe letztens mit ihm telefoniert, alles gut.
Wir hoffen, er kommt
Costa
zurück.
Ja, Medde, wir lieben dich. Ja. Und komm zurück. Nee, aber der hatte auch starken Einfluss auf mich, weil er auch sich vegan ernährt hatte. Und dann wollte ich eben auch die Hintergründe kennenlernen. Und aus dem Studium hatte ich mehr diese klimatischen Themen mit mir aufgenommen. Aber dieses, dass man grundsätzlich kein Tier halten soll, das war da gar nicht so wichtig. Mhm. Und im Veganismus ist ja eigentlich der wichtige Punkt, dass man ja eben auch zeigt, dass Domestizierung von Tieren eben auch ein Widersprechen ist gegen die Natur von diesen Lebewesen und einfach zu quälen und foltern von Tieren für die Massentierhaltung ist ja noch das extremste Beispiel. Und das wird ja auch in diesen Dokumentationen wunderbar aufgeführt. Ja. Aber dass das eben ein Aspekt ist und für mich jetzt aber in dem dritten Schritt immer mehr die Gesundheit eigentlich in den Mittelpunkt geraten ist. Also wirklich, ich werde danach noch darauf zurückkommen, auf den Hörbuch, das ich gerade koste, ist wunderbar, kann ich dir empfehlen. Aber ich kann einfach nicht, also ich muss verstehen, wenn ich was esse, was es enthält. Und nicht einfach nur nach den gesellschaftlichen Trieben und nach der, was mir die Werbung verkauft und die Lebensmittelindustrie.
Das ist ja Quatsch. Was isst du denn dann? Nur selbst angebautes?
Ja, das wäre natürlich das Ideale. Also möglichst Verpackungsmüll natürlich auch reduzieren, das wäre wieder ein anderes Thema. Aber wenn ich, also es gibt ja Menschen, die sagen, ja, wenn ich das Tier selber töten würde, dann
weiß ja auch nicht, was drin ist, weiß ja nicht, was das Tier sein Leben lang gegessen hat.
Ja, es ist ja, die Argumentation wäre da vielleicht ethisch, dass man sagt, wenn man zum Beispiel jagt und wild erlegt, dass das natürlich nicht nur in dem Moment. Also es wird erschossen und merkt eigentlich gar nicht, was passiert.
Moment, du redest jetzt darüber, was ist eigentlich mit dem Akt des Tötens? Lass uns mal kurz bei den Inhaltsstoffen bleiben.
Okay. Mhm.
Weil die Inhaltsstoffe kannst du nur nachvollziehen, wenn du wirklich alles von Grund auf selber kontrollierst als Einzelperson. Das ist in unserer heutigen Welt absolut utopisch.
Du meinst es auch bei den pflanzenbasierten Produkten, oder?
Grundsätzlich.
Ja, grundsätzlich.
Wenn ich was im Garten anbaue, wenn der Nachbar irgendwie da sein Benzin im Garten entsorgt und das rübersickert, weißt du auch
nicht genau, was drin ist. Pestizide, großes Thema, ja. Also ich gebe zu, ich leiste mir größtenteils nur Bioprodukte und höher zertifizierte
Produkte. Der Mann hat's.
Das ist der Witz. Ich leiste mir das, aber ich weiß, dass das auch ein Drittel quasi meines Einkommens wahrscheinlich umfasst. Und so viel müssten die Leute eigentlich auch investieren. Aber es ist oft dann meistens nur vielleicht 20% oder weniger, wie die Menschen wirklich in ihre Ernährung investieren.
Wenn ein Drittel Miete kostet.
Ja, das ist genau.
Ist auch utopisch in München?
Ja, es ist natürlich die Frage.
Welche Rolle spielt Gesundheit bei dir, bei deiner Entscheidung, vegan zu leben?
Ich würde sagen, das spielt vielleicht eine wenigere Rolle als die ethische oder Klimagründen. Aber ich würde sagen, Gesundheit auch wichtig ist. Aber in diesem Fall, zum Beispiel für mich, ich würde sagen, meine Familie, ich komme aus Russland und meine Familie kommt aus Sibirien. Mhm. Und da Menschen, sie haben ganz andere, ich würde sagen, Ernährungsstil. Und es gibt da vor allem, weil da super kalt, besonders im Winter ist, da kann man irgendwie nicht so easy verschiedene Gemüse und Obst und Getreide bekommen. Also meistens ernährt man sich von Fleisch, weil man gar keine andere Wahl hat. Ich meine, natürlich nicht jetzt, aber zum Beispiel vor 50 Jahren. Und deswegen, ich bin irgendwie, als ich jung war, ich habe irgendwie mit dieser Idee aufgewachsen, okay, dann muss man Fleisch essen oder Milchprodukte essen, weil da enthält
besonders Milchprodukte. Ich glaube, mit der Idee sind wir wirklich alle aufgewachsen. Wir kennen sie nicht, die Milch ist Gesund-Werbung und alles Mögliche.
Das war ja krass, ja.
Und deswegen, für mich war diese Umstellung für die Gesundheit, und zum Beispiel, wenn man über die Gesundheit redet, dann, es gibt so ganz viele unterschiedliche Studien und es gibt ganz viele unterschiedliche Ansichten. Und ich würde nicht sagen, dass für mich das war deswegen eine Entscheidungsrolle, weil jetzt, wenn ich mehr darüber kenne, dann würde ich sagen, ja, es ist auch ein Pro für Veganismus. Ich meine, Gesundheit ist auch ein Pro für, um zum Beispiel eine vegan zu sein. Aber ich würde nicht sagen, zum Beispiel, ich glaube nicht so, dass wenn man irgendwie tierische Produkte isst und es gibt, ich meine, ich glaube, es kommt sehr viel daran, was allgemein dein Ernährungsstil ist. Wenn zum Beispiel, du kannst vegan sein, aber du isst ganz viel von den Produkten, die schon ganz viel verarbeitet ist, und dann, es gibt einen Mensch, der irgendwie nicht vegan ist, aber ist zum Beispiel Fleisch ab und zu, aber dieses Fleisch ist von einem Bauernhof und zum Beispiel alle anderen Produkte sind bio oder alle diese Produkte sind, und deswegen,
du meinst, glaube ich, man kann es irgendwie nicht vergleichen. Gesundheit, das trägt nicht weit genug. Also.
Ich würde sagen, weil Gesundheit ist, kommt sehr, es hat so viele andere Umstände und zum Beispiel, wo man lebt. Und zum Beispiel, wenn ich sage, okay, dann ich will alles für meine Gesundheit, was ich kann, tun, dann soll ich irgendwie von München nach zu einem, keine Ahnung, Dorf umziehen und da, weil da...
Die Luftqualität ist sicherlich besser dort.
Und, keine Ahnung, und ich glaube, es gibt so viel unterschiedliche Aspekte hier, das kann man gar nicht sagen, dass zum Beispiel für alle Menschen es ist besser, nur irgendwie rein vegan zu ernähren. Ich meine, für die Gesundheit. Ich sage nicht dafür, die Klima und das
Ganze. Ja, die Studienlage deckt sich ziemlich mit dem Befund. Also Veganismus ist eine Ernährungsform, mit der kann man genauso ungesund oder gesund leben wie mit allen anderen Ernährungsformen.
Ja.
Also wenn man jetzt den eingefleischten Grillenthusiasten hat, der wirklich außer Steak so gar nichts isst, das ist sicherlich ungesünder als irgendein Veganer, der den ganzen Tag Obst und Nüsse isst. Und umgekehrt der Veganer, der sich nur von
panierten Sachen.
Darf ich hier kein Markendropping machen?
Musst du nicht, aber ich meine, du hast ja recht, wenn du was irgendwie mit, auch wenn es mit Fetten durchtränkte Panade und irgendwelche Sachen und das dann zu dir führst und das dann mehrmals heiß anbrätst, dann hast du auch Stoffe, die da produziert werden oder irgendwie Nitrosamine oder irgendwelche Sachen, die dann auch negative Auswirkungen haben auf die Gesundheit. Mhm. Das stimmt schon.
Es gibt halt auch ein Nährstoffmangelrisiko, wenn man sich vegan ernährt. Da muss man Auf jeden Fall.
Das ist, glaube ich, ein Urglaube.
Das ist kein Urglaube.
Das ist tatsächlich.
Es fehlt Vitamin B12 komplett.
Es ist tatsächlich genau.
Woher kriegst du eine Vitamin B12?
Es ist genau richtig, was du sagst. Es fehlt genau Vitamin B12. Das ist der einzige Stoff,
den ich
sicher weiß, dass Vitamin B12 fehlt.
Den muss man halt supplementieren
dann. Den muss man dann supplementieren. Aber es ist ein Mythos zu glauben, dass man als Fleischesser einfach so Vitamin B12 bekommt.
Ja, Vitamin B12 ist nicht schwarz und weiß.
Aus den Tieren, die wiederum Vitamin B12-Tabletten bekommen. Ja. Also auch du bekommst als Fleischesser bekommst du Vitamin B12 supplementiert.
Ja.
Alle anderen Nährstoffe, Calcium ist häufig noch genannt, das ist in der Regel kein Problem, wenn man sich nicht nur von
zu viel ist übrigens auch nicht gut bei Calcium, ne? Weil das Calciumphosphat oder überhaupt Calcium auch zu Nierensteinen zum Beispiel das fördert.
Aber kann ich jetzt ganz schnell zum Thema Klima dann einsteigen? Weil ich glaube, ich habe eine Frage dazu oder keine Ahnung. So zum Beispiel, es gibt dann diese Supplemente und ich nehme auch B12 zu und dann ein bisschen auch Eisen und das alles, aber weil, egal. Und zum Beispiel, ich weiß, dass die B12, die vegan ist, es wurde irgendwie von unterschiedlichen Bakterien synthetisiert und ich weiß nicht, wie genau dieses Prozess umgeht, aber man kann, ich glaube, glauben, dass das zum Beispiel kostet auch sehr viel Energie und sehr viel Stoffe und das alles. Und kann es sein, dass die Supplemente, die Veganer brauchen und Vegetarier brauchen, kann es sein, dass, ich meine, zum Beispiel die zu synthetisieren, irgendwie kostet so viel Energie, die irgendwie kann ein Argument, ich meine, im Thema von Klima, gegen vegan zu sein.
Veganismus
zu sein.
Boah, das kann ich mir kaum vorstellen.
Das ist einfach zu supplementieren. Aber es ist auch interessant bei dem Thema Eisen, weil es gibt verschiedene Eisen.
Es gibt ja auch diese B12-Bakterien, die generieren ja auch in der Natur dauernd B12 und wenn man die einfach nur kultiviert, kann ich mir nicht vorstellen,
dass früher das so
viel waren die keinen hohen
CO2-Emissionswert. Aber, was du da ansprichst, ist tatsächlich ein Blindspot von mir. Dazu habe ich keine Datenlage.
Ja, gut, aber das ist jetzt, ich finde es auch in Gedanken nicht interessant, aber man kann da nochmal tiefer reinsteigen und überlegen, wenn man zum Beispiel über Eisenaufnahme redet, weil ich hatte bei mir auch einen Gesundheitscheck machen lassen und da war dann auch irgendwie, ja, meine Hämoglobin oder Eisenwerte sind ein bisschen niedrig.
Ja. Omega-3 muss man auch noch sagen.
Nee, jetzt komm mal mit dem. Ja, das ist ja sowieso, also der Nüsse ist ja
Omega-3 ist genau deshalb kein Problem, weil halt viele Veganer sehr viel...
Und Fischöl übrigens bringt nichts,
haben sie. Mein Geheimtipp ist übrigens diese Wakame-Seetang-Salat. Sehr lecker.
jetzt kommt schon die Tipps hier.
auch Omega-3 drin, genau.
Also zu viel von solchen Sachen. Ja? Die Leute denken, oh, ich habe in Fleisch viel Eisen und solche Sachen. Das kann zu viel Hemmeisen, kann eigentlich dazu führen, dass du zu viel freie Radikale hast im Körper. Und das ist quasi ein oxidativer Stress. Mit den freien Radikalen hast du, wenn du zu wenig Antioxidantien hast, zum Beispiel bei Vitamin C und solche Sachen, dann löst es quasi Mutationen aus und kann zu Krebs führen und anderen Infektionen. Und das ist eben so das Problem, dass die Leute nicht erkennen. Und wenn du auch Fleisch zu dir führst, hast du ja die tierischen Fette. Und mittlerweile sind ja das ist ein großes Problem, von der Qualität des Fleisches sind die so überzüchtet, die Tiere, ja, dass das tierische Fett zugenommen hat. Das heißt, du hast zum Beispiel Hühnchenfleisch, hast du vielleicht 23 Gramm Protein, aber hast auch 23 Gramm Fett auf 100 Gramm. Und dieser Zuwachs von Fett erhöht dann nochmal die Infektionsrate im Körper. Und es ist wirklich, wenn du so ein Fleisch dann isst, hast du eigentlich ständig Infektionen in deinem Körper, in allen möglichen Organen, das repariert werden muss. Und da brauchst du dann die Antioxidantien, die du am meisten hast, in Kräutern, Gewürzen, in grünen Gemüse. Also da kriegst du das her und eben nicht dann eben durch Fleisch und solche Sachen oder Eier. Und das ist ein wichtiges Thema und damit beschäftige ich mich gerade und habe das auch nie so gesehen. Also hat mir ziemlich die Augen geöffnet.
Ja, ich bin vor kurzem auch auf einen Podcast gestoßen von... es heißt Know Thyself, der Podcast. Da war dann einer zu Gast, der sich jetzt schon seit über einem Jahrzehnt mit Ernährung beschäftigt und da auch sehr viele Selbstexperimente durchgeführt hat, um einfach beim Thema Gesundheit kurz nochmal zu bleiben, das einzuwerfen. Und hat vor allem hervorgehoben, dass es die Vielfalt ausmacht, vor allem die Vielfalt von verschiedenen pflanzlich basierten Stoffen aufzunehmen, Ballaststoffe, die dann das entsprechende Mikrobiom die Darmgesundheit extrem fördern beim Menschen und somit auch in Bezug auf Langlebigkeit und andere gesundheitliche Vorteile bezogen. Diese pflanzlich basierte, ballaststoffreiche Ernährung ein sehr wichtiger Gesundheitsfaktor ist.
Ja. Ballaststoff ist ein Thema. Ja. Zum Beispiel, da sind auch Phytate drin in Hülsenfrüchten, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und auch die Studien sind ja offensichtlich, das hat ja selbst an der TU München haben sie das durchgeführt, dass zum Beispiel in den westlichen oder Industriestaaten Ballaststoffzunahme sehr reduziert wurde durch die moderne Ernährung und die Darmkrebsrate am extrem hoch sind im Vergleich zu Ländern, zu also wirtschaftlich schlechter dastehenden Ländern, die einfach viel mehr Ballaststoffe zu sich nehmen. Also einfach vielleicht 100 Gramm am Tag.
Ja. Und die Funktion des Darms wird auch total unterschätzt. Das ist ja eigentlich wie das dritte Gehirn neben dem Herzgehirn.
Das ist das Mikrobiom, das ist extrem wichtig. Und du kannst es auch checken, wenn du kannst auch gucken, es gibt so diese Transitzeit, die dir quasi, wie lange braucht dein Essen, um verarbeitet zu werden, und dann verlässt es dich ganz natürlich, ja. Und die Transitzeit ist ja eigentlich bei vielen Ballaststoffen so ein Tag vielleicht, maximal 2 Tage. Und du hast halt bei einem sehr niedrigen Ballaststoffgehalt hast du 4 Tage oder mehr. Und das ist schlecht.
Okay.
Das ist schlecht.
Zu lang.
Das heißt, wenn du jeden Tag
gärt oder
jeden Tag defekierst, dann ist es ein gutes Zeichen. Ja. Genau.
Verstehe.
Also Obstipation oder irgendwie zu feste Stuhlgang ist nicht gut.
Aber das ist irgendwie so crazy, wie hat die irgendwie diese ganze Foodindustrie sich geändert, weil zum Beispiel, wenn du jetzt, zu einem Shop kommst, dann siehst du, die meisten Produkte, sie haben ein Label viel Protein oder sowas und es gibt immer um die Protein, aber wenn du meintest, das mit dem Darmkrebs, ich würde sagen, sehr viele Menschen, ich meine, es gibt niemanden, der hat irgendwie vom Protein, wenn zum Beispiel man nicht genug von Protein nimmst, dann ja, klar, hat auch irgendwie Nachteile für die Gesundheit, aber es ist irgendwie nicht so gefährlich wie zum Beispiel Darmkrebs. Und es ist crazy, wie niemand irgendwie, oder niemand, aber es gibt, ich würde sagen, es gibt sehr viel mehr Produkte mit dem Label von viel Protein.
Ja, als klar, die Produkte wegen, weil Muskelaufbau ja so ein Trend ist.
Und irgendwie jetzt irgendwie Muskelaufbau und
es gibt auch vegane Proteine.
Aber mit Protein sprichst du schon was Gutes an. Das ist ja so auch so ein Mythos, der existiert. Woher kriegen wir als Veganer eigentlich unser Protein?
Es gibt so viele Quellen. Ich glaube, es gibt
extrem viel. Also alleine die ganzen Nüsse und Getreide, das hat alles so viel Protein.
Ja.
Muss man nur nachlesen. Und man denkt immer, nur Fleisch hat so viel Protein.
Und eigentlich auch historisch, zum Beispiel in sehr vielen asiatischen Ländern, zum Beispiel in Indonesien, es gibt diese Tempel und das alles. Und wenn ich glaube darüber, es gibt so Menschen haben irgendwie vor 100 Jahren, vor irgendwie Social Media und das alles, haben irgendwie, waren so nicht vegan, aber waren vor zum Beispiel 90% seines Essen waren pflanzlich. Mhm. Und dann sie haben schon entdeckt, diese Wege, irgendwie Protein aus pflanzlichen Produkten zu finden. Und dann sie haben irgendwie schon, okay, dann Soja, das hat ganz viel, zum Beispiel, wenn ich Soja esse.
Ja.
Und dann das ist ganz spannend. Es ist irgendwie neu für, ich meine, ich war, zum Beispiel, ich weiß das für die Veganer, die vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren vegan waren, es war viel schwieriger als zum Beispiel für uns jetzt, weil wir haben so eine riesige Auswahl an Produkten und die hatten irgendwie fast gar nichts. Aber diese Produkte, die pflanzliche Produkte, die ganz viel von Protein haben.
Achso, der Poppel ist nicht so wichtig.
Okay.
Okay.
Ja, und Menschen haben das alles schon vor, keine Ahnung, vor 100 Jahren schon entdeckt und entwickelt.
Ja, sogar Albert Einstein war vegan.
Mhm.
Und hat es ihm geschadet? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch. Pythagoras, weiß nicht, der hat irgendwie...
Passt schon. Ja. Ab der Konsens kommt nur so ein Rauschen drauf.
Ja, so der Mathematiker auch vor... Und ich glaube, ich habe auch...
Ach, der hat dieser Ungar, ne?
Ja, ich habe auch sehr viele Artikel gelesen, ich weiß nicht, aber die Menschen, die in Sparta waren...
Spartaner.
Ja, Spartaner. Sie waren
wenn man sagt spartanisch,
die waren Veganer.
Sie waren nicht Veganer, aber sie waren Vegetarier, glaube ich. Ja. Aber es war eigentlich rein aus gesundlichen Gründen. Weil sie irgendwie haben verstanden, dass wenn man zum Beispiel mehr von Pflanzen isst, dann isst man irgendwie gesunder und stärker.
Weniger träge auch, ja.
Ja, und heutzutage ist der Film 300 über Spartaner eine Ikone der rechten Szene. Das ist schon traurig eigentlich.
Oh je. Das ist Vater. Eigentlich total schade, ja.
Wie das instrumentalisiert wird dann, ne? Unglaublich. Woran liegt es dann, dass aktuell, laut der letzten Datenlage, die ich kenne, nur 3% der deutschen Bevölkerung Veganer sind?
Weil ja, du auch also kein Veganer bist.
Unter anderem.
Weil mir alle voll.
Unter anderem an dir und an Lauren, würde ich sagen.
Ja, ja, gut, ich
sehe mich ja da genauso
also,
dazu.
Also,
ja?
Man darf schon sagen,
und deswegen können wir beide ja die versuchen, die Frage zu beantworten.
Mein Prozess, ja. ich sehe das als Prozess, weil wenn du, es ist schwierig, Leute mitzunehmen auf den Zug des Veganismus, wenn du die eiskalt damit konfrontierst, die machen alles schlecht und du sagst es so direkt, da gibt es sofort eine Blockadehaltung.
Genau, das ist genau, was
das du funktioniert
an, wenn man
nicht.
Zu aggressiven Aktivismus macht, dann macht man den Menschen ein schlechtes Gewissen.
Genau.
Die Menschen wollen kein schlechtes Gewissen haben.
Ich zitiere dich, ja, wodurch ich kennengelernt habe, dass du Veganer bist. Lieber Marc Kohlrabi. du hattest, glaube ich, damals gesagt, wer nicht vegan ist, möchte die Welt brennen sehen.
Ja. Ah, das
kann mich noch erinnern. Das war sehr, sehr markant. Sehr markant.
Wer nicht vegan ist, der trägt aktiv dazu bei, die Welt brennen zu sehen.
So,
es gibt ein paar Leute, die wissen das nicht. Die sind entschuldigt. Die muss man halt aufklären. Aber ihr beide seid nicht entschuldigt.
Also, wie gesagt, Prozess.
Also, wir gehören eigentlich auf den Scheitern.
Nein, Moment.
Ich
finde es gar nicht. Also, ich für meinen Teil, ich kann zumindest sagen, dass ich schon jetzt mehreren Jahren nur noch vegan einkaufe. Also ich habe das schrittweise gerne. Ich habe kein Fleisch gekauft. Also ich habe wirklich seit Jahren kein Fleisch gekauft.
Ja, von kaufen redet doch keiner.
Nee, also wenn zum Beispiel, sagen wir mal so, mein Mitbewohner bringt einen riesigen Schinken mit nach Hause und sagt, hey, ich kann ihn nicht alleine essen, der wird sonst schlecht. Was mache ich damit? Und dann denke ich, oh gut, okay. Dann
der Mitbewohner ist nicht vegan, oder Vegetarier. Ich dachte, der wäre Vegetarier.
Welcher? Ich sage jetzt keinen Namen.
Mr. T.
Ja, nee, der ist nicht Vegetarier. Ja,
ich dachte,
gar nicht.
Vegetarier. Ich habe in letzter Zeit nur noch.
Er wird sich vielleicht auch bewusst ernähren. Jetzt, aber,
okay.
Ja. Oder sowas zum Beispiel. Mhm. Das ist, aber an sich kaufe ich nur vegan ein. Ich habe das, am Anfang war ich noch zum Beispiel, hatte ich auch noch Eier oder ich hatte noch Naturjoghurt. Das habe ich mittlerweile auch schon ersetzt durch Sojajoghurt oder andere Sachen. Also Eier esse ich auch gar nicht mehr. Ich esse auch keinen Käse mehr. Ich habe mir zum Beispiel heute einen Salat gemacht. Und statt irgendwie früher immer Feta-Käse reinzumachen, habe ich mir so einen geräucherten Tofu.
Das ist aber neu.
Geräucherter Käse.
Letztes Jahr
geräucherter Tofu ist richtig lecker.
Du bist absoluter Käsefanat gewesen.
Ich weiß. Aber
das ist sehr neu mit dem Käse jetzt, oder?
Seitdem ich diesen Gesundheitsaspekt lese, ist es für mich nochmal, ist es für mich mein persönlicher Gamechanger.
Okay. Ja. Das ist doch super. Ja?
Das ist der egoistische Ansatz.
Ja.
Aber du meinst, dass du hast zum Beispiel. Nochmal zum Thema, hat dich auf Veganismus angestellt. Du meintest, es war irgendwie auch diese Filmen und Dokus und das alles. Mhm. Und zum Beispiel für mich, als irgendwie, keine Ahnung, wirklich ein paar Monate zu dieser Recherche gebracht und wie diese ganze Foodindustrie funktioniert. Und einfach, wenn du zum Beispiel, weil sogar wenn zum Beispiel dein Mitbewohner, er kocht was mit dem Fleisch und dann sagt er, okay, willst du das auch probieren oder essen? Mhm. Wenn du das isst, geht es irgendwie nicht so, okay, dann ich esse, aber davor war es, keine Ahnung, hast du irgendwie diese Gedanken, was du jetzt isst, dass davor war zum Beispiel ein Tier und dann hast du irgendwie, aber du weißt eigentlich, wie dieses ganze Prozess abgeht und natürlich, ja, wenn du das nicht isst, dann gehst du in den Müll, es ist nicht besser für die Tiere, weil, ja, aber sogar wenn du das isst, für dich selbst
jetzt, ist es also die emotionale Komponente.
Also, ja, ich würde, ja.
Also ich finde den Gedanken sehr gut, dass man wirklich, wenn man ein Tier isst, und diese Dokus kennt, wie zum Beispiel Dominion, dass man dann, wie schaffst du es dann, diese Bilder aus dem Kopf zu halten?
Mhm. Ja, das ist ja oft das Problem für die meisten Menschen. Du siehst ja kein Tier mehr, wenn du ein Fleischprodukt
hast. Ja, aber du, es geht jetzt gerade mal um dich.
Ach so. Naja, gut, also.
Dass die meisten Menschen jetzt da kein
Problem. Ich habe das nicht, also ich habe da nicht akut irgendwelche schwitzenden Schweine, also Schweiß kommt ja von Ausbluten oder so. Also die blutenden Schweine oder irgendwelche Sachen nicht direkt im Kopf, wenn mir jetzt eine Mitbewohnerin oder Mitbewohner irgendwie jetzt noch eine Bolognese oder so gibt, weil sie es nicht fertig geschafft haben und dann sage ich, ja gut, dann esse ich es ja halt, weil dann muss ich mir nichts kochen oder so. Mhm. Klar, es wäre wahrscheinlich noch, also es wäre besser, konsequenter, wenn ich einfach sagen würde, nee, mache ich nicht, aber dann musst du selber gucken, was du damit passiert.
Jetzt müssen wir mal kurz in der Marktlogik denken. wenn du deinem Mitbewohner nämlich immer diese Tierprodukte abnimmst, lernt der nie weniger zu kaufen.
Also,
du könntest deinen Fußabdruck noch viel mehr verringern.
Ich weiß, was du meinst.
Du bist noch für Nachfrage verantwortlich, auch wenn du es nicht selber kaufst.
Ja, das ist die Sache, wenn du jetzt zum Beispiel, du machst Foodsharing und du kriegst allen Scheiß von, jetzt mal Jormas, ja, Schleichwerbung, aber die gibt es einfach zu viele jetzt da im Hauptbahnhof, kriegst du eine ganze Palette. Und das hatten wir dann in der Ringvorlesung serviert an die ganzen Studis. Und da bleibt eben ganz viel so Fleischzeug über. Und dann sagst du ja gut, dass wenn ich das jetzt wegwerfe oder esse, oder das ist dem ja völlig wurscht.
Wie viel mehr Aufwand ist es für dich, einfach bei Jormas dann zu fragen nach einer veganen Tüte?
Ja, das kannst du, glaube ich, vergessen. Die werfen einfach alles rein.
Werfen alles weg.
Ja, aber Fragen kostet ja nichts.
Ach so, ja gut, aber dann ist halt, also wir haben es ja...
Dann merkt nämlich Jormas auch, dass es da eine Nachfrage
gibt. Ja, es wäre vielleicht mal ein interessanter Ansatz, weil bei Foodsharing geht es ja eher darum, dass Essen nicht weggeworfen wird. Ne? Das ist ja der Hintergedanke.
Ja, genau. Und beim Veganismus geht es ja auch darum, dass Tierprodukte keine Lebensmittel sind.
Also ich finde es auch wichtig, da hatte ich gestern mit einem Veganer drüber gesprochen, und ich wollte diesen Aspekt eigentlich nochmal aufhören, hat er gemeint, es wird auch zu häufig drüber gesprochen, dass Tiere töten und Tiere schlachten, aber eigentlich geht es ja mehr darum, dass Tiere gefoltert, gequält und einfach gegen ihren Willen gehalten werden.
Also, das ist vielleicht ein geeigneter Moment, wo ich mal die offizielle Ethik von der Vegan Society Definition zum Besten gebe, weil die zielt nämlich sehr stark, sehr viel mehr auf ethische Aspekte ab, als auf Klima oder Gesundheit. Mhm. Auch wenn wir gerade geklärt haben, gesundheitlich ist das völlig unbedenklich, sich vegan zu ernähren. Die Definition lautet, Veganismus ist eine Philosophie oder eine Lebensart, die danach strebt, soweit es möglich ist und soweit es praktikabel ist, alle Formen von Ausbeutung oder Grausamkeit Tieren gegenüber aus dem eigenen Lebensstil halt auszuschließen. Das hat zwei Aspekte, die für mich sehr wichtig sind. Soweit möglich und praktikabel bedeutet einfach nur, wenn jetzt irgendwie dein Monitor mit Tierleim zusammengeklebt ist, was willst du dagegen machen? Das wird dir im Zweifel nicht mal gesagt. Also du musst jetzt nicht irgendwie auf ein iPhone oder was auch immer verzichten, weil du vegan bist. Aber zum anderen auch, dass du trotzdem alle anderen Formen ausschließt. Und das bedeutet für mich auch, dass du die nicht normalisierst, indem du zum Beispiel deinem Mitbewohner sagst, ja, ich esse halt an deinem Schinken mit.
Gut, das ist ja eine Definitionssache. Das hat ja irgendeine Gruppe oder irgendein Mensch definiert. Aber jetzt könnte man den genauso
die Welt
an den Pranger stellen und sagen, wenn du es wirklich 100% umsetzen möchtest, dann müsstest du wirklich auch komplett auf alle möglichen Produkte.
Das ist ja quitschi Quatsch, weil du kannst ja keine Regeln aufstellen, nach denen du selber nicht mehr leben könntest.
Ja,
gut.
Das ist so kategorischer Imperativ schon wieder irgendwie.
Ja. Gut, aber das ist halt die Frage, wo du da die Grenze ziehst.
Ja, genau hier, possible and practicable, möglich und praktikabel.
Ja.
Und ich wage mal zu behaupten, für uns alle in der westlichen Welt ist es praktikabel, im Rewe zu dem veganen Schnitzel zu greifen, statt zu dem Tierschnitzel. Und für uns alle in der westlichen Welt ist es auch möglich, sich pflanzlich zu ernähren, ohne große Probleme. Und was du gerade schon angesprochen hattest, in Sibirien ist das vielleicht noch nicht möglich. Wenn man dann, sollte man als Veganer dann Sibirien besuchen, das ist das eine, aber kann man das den sibirischen Personen, die da leben, vorwerfen, dass sie sich immer noch von Tieren ernähren? Das denke ich nicht. Das ist ja auch ein häufig genanntes Gegenargument. Willst du jetzt, dass sich alle weltweit ernähren, vegan ernähren? Und da kann man einfach sagen, nee, soweit möglich und praktikabel. Und wenn das halt irgendwo noch nicht möglich ist, dann ist es halt schade, aber dann müssen wir es möglich machen.
Aber das ist ja auch, es gibt ja auch eine psychologische Komponente, dass du selbst wenn du wenn du jetzt 80 oder 82 Millionen Menschen oder diejenigen, die bewusst das Ganze dann auch verfolgen können, diese Dokumentation zeigst, die ethisch schockieren, die auf einer ökologischen Ebene schockieren, eventuell auch auf einer gesundheitlichen Ebene schockieren, es ist für diesen Anteil, der noch nicht vegan ist, sehr, sehr schwierig, von heute auf morgen vegan zu leben. Auch wenn
das möchte ich anzweifeln. Es ist rein psychologisch und rein aus der eigenen Faulheit schwierig.
Gewohnheit
auch. Es ist wirklich technisch absolut einfach machbar. Du kaufst einfach ein bisschen andere Sachen ein.
Ich habe es ja so gemacht und ich mache es aber sukzessive. Also ich mache es nicht von einem Tag auf den nächsten, sondern du kannst sukzessive, kannst du ein Produkt durch ein veganes Produkt ersetzen. Mhm. Verstehst du? Du sagst dann irgendwie, hey, ich kaufe mir jetzt nicht immer diesen Frischkäse.
Ja, das ist die Stelle, an der ich Lauren gerne dafür angreifen würde, aber ich habe es genauso gemacht.
Nein, es ist leichter und du machst ja einen Schritt und es ist auch leichter, irgendwie sich dann daran zu gewöhnen. Die Frage ist natürlich, was ich jetzt mit diesem Flexitarier auch ein Problem habe tatsächlich, ist, dass sich ja dein Mikrobiom und dein Körper auch umstellt, wenn du dich rein pflanzlich ernährst. Wenn du dann aber mal wieder zwischenzeitlich doch wieder Fleisch konsumierst, dass das alles wieder durcheinander bringt. Und dann reicht es auch, wenn du es dann einmal machst. Hm. Das heißt, wenn du so in diesen konstante Level halten willst, dann sollte man eigentlich das irgendwann kontinuierlich machen. Hm. Das ist zumindest die Ansicht. Aber es ist schon, also vom gesundheitlichen Aspekt ist es schon mal, auch von allen Aspekten, ist schon mal wichtiger, reduzier den tierischen Ernähr oder tierischen
Lebensmittel. Ich finde, da hat auch die vegane Community hat auch eine Verantwortung. Eben nicht dieses, okay, es muss genau so gemacht werden, das ist das Prinzip und sonst bist du kein richtiger Veganer, sondern offen zu sein für den Dialog und einfach Bewusstsein zu schaffen. Damit ist ja schon mal der erste Schritt getan, dass man jetzt zum Beispiel einem Menschen, der über dieses Thema noch gar nicht nachgedacht hat und so einfach zufrieden war mit dem, wie er konsumiert hat, weil er das vielleicht schon immer so gemacht hat oder weil es ihm schmeckt, nur ganz leicht einfach damit zu konfrontieren erstmal und dafür zu sorgen,
dass das Ganze... Das braucht, weil bei vielen, vielen Menschen, ich hatte es ja vorher angedeutet, ist Veganismus ein Triggerpunkt und es braucht ganz viel Fingerspitzengefühl.
Genau, das ist ja, du sagst psychologisch, das ist so einfach, ja.
Nein, jeder psychologisch ist das überhaupt nicht einfach.
Aber genau, das ist ja das, ne, weil jeder hat ja jetzt eine andere psychologische Landkarte, wie er auch aufgewachsen ist und wie viel, zum Beispiel ich, ja.
Psychologisch ist es extrem schwer.
Ja. Ich war, nur mal ganz kurz, ich war ungefähr einmal im Monat auf einem Bauernhof zusammen mit meiner Onkel, meiner Tante und der hat lediglich, also der hat keine Tiere geschlachtet, der hat lediglich Milchkühe und Legehennen gehabt und Ziegen und Pferde. Ja. Und ich würde behaupten, dass die, also ich habe nicht in die Tiere, ich kann ja nicht mit denen reden, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass diese Tiere gelitten hätten. Und vielleicht auch nochmal so kurz was einzuwerfen in Bezug auf Vegetarismus versus Veganismus. Was spricht denn dagegen, Eier zu konsumieren, die von Hennen gelegt werden, welche gut leben, also welche nicht leiden, welche nicht irgendwie an Platzmangel leiden oder welche nicht hochgezüchtet werden, gemästet werden oder in irgendeiner Form, sondern welche die Möglichkeit haben, wie ganz normale Hennen zu leben. Beispielsweise auch dasselbe bei Kühen, denen eben auch auf die Weide dürfen und nicht ganz auf engstem Raum in irgendeinem Stall sind. Was spricht dagegen, weiterhin Milch und Eier zu konsumieren, um jetzt mal diese zwei wesentlichen vegetarischen Produkte zu nennen?
Ich würde sagen, für mich ist es so, es gibt ein englisches Wort dafür und ich benutze das sehr gerne dafür. Ich studiere Wirtschaft und dann reden wir sehr viel über Commodities. Mhm. Und wenn zum Beispiel, ich würde sagen, warum irgendwie aus meiner Sicht ist es und aus auf Sicht von sehr vielen Veganern, es ist nicht richtig ethisch, irgendwie sogar auf Bauernhof diese einzunehmen von den Hühnern, die zum Beispiel in sehr gut gepflegt werden und das alles. Mhm. Weil wenn du daran so denkst, dann siehst du diese Tiere als deine, keine Ahnung, Commodities oder als
Rohstoffe
Güter, und du siehst dann Güter, du siehst irgendwie, und du nimmst irgendwie diese Teil davon, dass sie genau, ich meine, natürlich, sie sind nicht genau, ich meine, ich sage nicht, dass sie den Menschen, aber du kannst irgendwie zwischen denen nicht unterscheiden und sagen, dass, okay, ich als Mensch darf dann irgendwie entscheiden für diese Kühe, dann nehme ich diese Eier, weil, und sogar wenn du sagst, okay, dann diese Kühe dann zum Beispiel, oder diese Hühner, sie wollen in sehr gute Conditions, dann irgendwie trotzdem, für mich ist es eine Frage, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sage, dass okay, dann ich kann entscheiden für diese Hühner, das nehme ich ihr Ei. Es ist irgendwie aus diesem Grund und und auch ich würde sagen, dass für die für mich ist es ganz schwierig zu vorstellen, dass für die Anzahl von Menschen, die irgendwie nicht Vegetarier sind, dass wir können so irgendwelche zum Beispiel Regeln zu schaffen, dass alle die Eier oder alle Milchprodukte, die produziert werden, dann du kannst glaube, nicht jeder Bauernhof kontrollieren, dass jede Kühe oder jede Hunde da, dass sie irgendwie ganz gut gepflegt sind. Ich glaube, es ist, diese Idee, es wäre schon natürlich, wenn es so wäre, aber ich glaube, es ist fast nicht möglich, das zu schaffen, weil es gibt zu viele Menschen, die nicht vegan sind.
Also gerade bei Milch haben wir auch ein Riesenproblem, weil Milchkühe geben nur dann Milch, wenn sie schwanger gewesen sind. Das heißt, du musst die Kuh permanent schwanger halten, damit sie Milch gibt. Das bedeutet aber auch, dass permanent irgendwie ein Kalb geboren wird. Und was machst du mit den ganzen Kälbern? Die werden natürlich getötet und gegessen.
Die werden auch getrennt von der Mutter gleich.
Die werden auch sehr früh von der... Also da gibt es auch ganz, ganz schreckliche Videos und Dokumentationen. Die Milchindustrie ist wirklich eine der schlimmsten. Und wenn ihr sagt, ich kann nicht auf Fleisch verzichten, dann tut mir den Gefallen und verzichtet wenigstens auf Milch und Käse.
Milchprodukte,
ja.
Und Joghurt, ja.
Dann würdest du Eier noch etwas weniger schlimm.
Eier finde ich tatsächlich nicht so grausam wie Milchprodukte.
Das wäre ein gesundheitlicher Aspekt, die Frage. Hohe Cholesteringehalt.
Dioxin, oder?
Dioxin, okay. Guter Punkt. Sehr, sehr, sehr wichtig tatsächlich. Auch viel im Fleisch.
Gab es ja mal so einen Skandal, ne?
Aber ist immer noch ein
Skandal. Tisch gekehrt.
Ja, die Leute, was du gestern gehört hast, ist morgen wieder vergessen.
Also mit Milch, das ist durchaus was ich mir auch vorstellen kann, das komplett rauszunehmen. Ich esse meine Müslis inzwischen eigentlich alle mit Hafermilch. Also das mit Käse, ich liebe Käse. Also ich spreche jetzt auch ein bisschen einfach emotional, intuitiv, weil Essen ist halt was Intuitives. Aber also Käse ist einer meiner Lieblingsnahrungsquellen gewesen bis vor kurzem. Ich habe mir eigentlich immer wieder Sandwiches gemacht, wo Käse drin war. Habe jegliche Nudeln in der Mikrowelle nochmal heiß warm gemacht mit Backenkäse und so weiter und so fort.
Also wenn ich gleich heimfahre, mache ich mir veganes Mac and Cheese. Ich kann dir gerne mal das Rezept geben.
Ich weiß nicht, ob ich Mac and Cheese dann so gesund
ist. Aber ist das dann geschmacklich tatsächlich vergleichbar? Der vegane Käse? Oder
ich glaube nicht, dass ich heutzutage noch weiß, wie Käse schmeckt, ehrlich gesagt.
Ja, man gewöhnt sich dann natürlich an die neuen...
Das ist nämlich ein guter Punkt, wenn du mal auf Käse verzichtest und nicht immer so Rückfälle hast wie unser Laurin.
Dann
gewöhnt sich der Geschmack auch sehr schnell um.
Ich würde aber gerne noch einen Punkt bringen. Ich weiß nicht, ich will jetzt gar nicht, es wäre aber tatsächlich noch so ein bisschen Gesundheitsaspekt. Vielleicht. So,
ich habe auch noch was zur Gesundheit, passt ganz gut.
Naja, weil das kam in diesem Beitrag im Deutschlandfunk. Und auch in dem Hörbuch.
Diesen sehr lustigen Beitrag, wo nur die Theologin irgendwie sinnvolle Dinge gesagt hat, aus irgendeinem Grund.
Ja, also ich kann es ja nochmal hier sagen, also es ging um Leben, also es ist die Lebenszeit, ist die Rubrik, und da ging es um Döner, Grillfleisch, Currywurst. Also die Deutschen, wie ist die Haltung von den Deutschen zu Fleisch? Und da war auch eine Theologin dabei, richtig. Die hat eine sehr, sehr, also vegan eingestellte Meinung, sehr stark auch, sehr gut. Ein anderer, der dort war, der hatte das auch einen sehr wichtigen Aspekt genannt. Und zwar, wie sieht es denn eigentlich aus von den öffentlichen oder von den offiziellen Institutionen, was geben die für Empfehlungen an die Gesellschaft für die Ernährung? Das ist ja mal, weißt du, und da kann man zum Beispiel, das ist nämlich auch in den USA so, die FDA und andere, und auch in Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt keinen Fleischkonsum. Und sie sagen auch...
Das ist tatsächlich nicht ganz richtig.
Doch, maximal 300 Gramm Fleisch pro Woche. Es gibt verschiedene Institutionen, es gibt welche, die sagen, die empfehlen nicht Fleisch.
Genau, die offizielle Empfehlung ist maximal 300 Gramm.
Genau.
Und wenn man sich dann anschaut, wie die Empfehlung zustande kommt, die haben im Grunde zwei große Säulen, Gesundheit und Klima. Da würden sie auf 0 Gramm rauskommen.
Ja.
Und dann haben sie gesagt, was können wir denn realistisch den Deutschen zumuten?
Das ist genau das gleiche in den USA. Die wissen eigentlich, dass das komplette Fleischverzicht richtig wäre, aber sie wollen es nicht so empfehlen, sondern eher eine geringe Menge, damit es realistisch ist für die Leute. Also sie trauen der Gesellschaft quasi nicht zu, dass sie komplett verzichten können.
Damit die Leute nicht komplett demotiviert sind.
Ja, genau. Ja? Das ist tatsächlich spannend. Und jetzt überleg mal, jetzt sage ich, Empfehlung maximal 300 Gramm Fleisch pro Woche. Was wäre das ungefähr? 15 Kilo ungefähr.
Achso, auf ein Jahr, aufs Jahr.
Ja, genau. Ja. Jetzt ist es aber so, dass Fleischkonsum bei den Deutschen ist in den letzten 10 Jahren ist zwar runtergegangen von 60 Kilo auf 53 Kilo, also weit über der maximalen Empfehlung.
Ja.
In den USA sind es 100 Kilo übrigens im Jahr. Und man kann natürlich jetzt auch sagen, okay, also das ist eine Tendenz, aber es ist immer noch viel zu hoch. Wie hat es jetzt eigentlich, welche Wirkung hat es jetzt, wenn wir in Deutschland weniger Fleisch essen, auf die gesamte Welt? Ja, man kann natürlich sagen, okay, wenn wir jetzt hier Fleisch essen...
Das ist ja das Aber-China-Argument.
Nein, das Spannende ist, ja genau, weil es wird natürlich mehr exportiert in Deutschland, weißt du? Es wird ja trotzdem viel gehalten und dann sourced man quasi das Problem out. Und Äthiopien zum Beispiel wurde auch genannt, da ist dann irgendwie das von 10 auf 20 Kilogramm gestiegen.
Das ist übrigens was man sehr häufig sieht. Der Fleischkonsum steigt, wenn die Gesellschaften reicher werden, weil Fleisch ein...
Ja, vor allem in der Mittelstand
wächst. Und du musst wissen, Äthiopien...
Ein Hinweis darauf ist, dass, also auch in Deutschland war es so, nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man sich plötzlich Fleisch leisten. Und das ist auch, glaube ich, ein Grund in der kollektiven Psyche, warum die Leute nicht auf Fleisch verzichten wollen, weil sie werden dadurch gefühlt, werden sie dadurch ärmer, was...
Ja. Ja, Quatsch. Ja, es ist so ein Symbol für nicht nur Reichtum, sondern auch irgendwie Lifestyle. Ne? Also ich gönne mir ein geiles Steak. Ne?
Heißt, ja, klar.
Das ich habe so ein bisschen geschafft im Leben und ich gönne mir jetzt.
Jeder Annonce verkaufen sie das jetzt.
Die Fleischindustrie ist natürlich auch sehr stark.
Die ist sehr stark,
Was haltet ihr vor dem Hintergrund für ein Werbeverbot für Fleisch?
Das hat mit Zucker auch schon nicht funktioniert.
Na gut, aber wir träumen ja jetzt.
Also wir träumen.
Doch, das kann durchaus...
Mit dem CSU...
Das könnte schon was bewirken, bei Zigaretten hat es ja auch ein bisschen was gebracht.
Immer
so 10 Jahre zeitversetzt später dann meistens so.
Eigentlich habe ich nie davor drüber gedacht, aber ich glaube schon ja. Aber ich würde sagen, dass zum Beispiel...
Darf man auch aber auf Instagram nicht mehr Fleisch posten, also grillen und grill posten.
Machst du das,
sehe ich, immer wieder bei Freunden, so egal, wir waren grillen, ja.
Aber ich würde sagen, zum Beispiel, ich weiß nicht, aber ich glaube in Deutschland und auch zum Beispiel, ich kann sehr viel darüber über Russland sprechen, dass ich würde sagen, dieser Fleischkonsum, es geht sehr viel, wenn zum Beispiel einige Menschen, die sehr gerne Fleisch essen, wenn sie über zum Beispiel Fleischverzicht und das alles, wenn zum Beispiel es kommt ein emotionaler Anteil oder sowas, und ich glaube, es spielt eine größte Rolle, und man sagt, okay, ich habe zum Beispiel in meiner Kindheit immer diese Gerichte mit Fleisch gegessen. Und ich würde sagen, dann in dem Fall, ich würde sagen, Werbung, es spielt irgendwie nie so eine große Rolle. Ich glaube, die meisten, die Menschen, die sehr stark anti-vegan sind, dann, ich glaube, dass am meisten rennen sie, okay, ich habe immer, keine Ahnung, ich habe immer Fleisch gegessen aus meiner Kindheit, meine Eltern haben immer Fleisch gegessen und das alles. Ja. Und ich glaube, ob es dann bei so Instagram, dann ich das sehe oder nicht, das spielt nie so eine große Rolle. Aber ich meine, Menschen fangen 10% von davor, von die Menge, die sie davor von Fleisch gegessen hätten, weniger zu essen, dann ist es schon.
Besser wäre es, wenn wir die Großmütter überzeugen, uns dann nur noch veganes Borscht und vegane Maultaschen.
Ich finde.
Sehr Gottspreisele, das ist ein richtiges.
Ich habe noch ein.
Dass man es nicht verstecken muss, sondern es wirklich egal ist.
Ja. Ein Augenöffner.
Ich wollte gerade noch einen Punkt zur Gesundheit machen.
Ja, ich hätte auch noch einen Augenöffner.
Dann sind wir abgeschwuffen. Wisst ihr eigentlich, warum wir heute so lange leben?
Naja, Moment. Genau das wollte ich jetzt auch sagen. Aber jetzt, ja okay, soll ich jetzt spoilern?
Ja, Spoiler halt.
Nee, also, medizinischer Fortschritt unter anderem.
Ja, und der wichtigste war...
Ernährung?
Kindstod.
Nee.
Antibiotika?
Antibiotika.
Ja gut, aber das ist Kindstod, Antibiotikum, das hängt zusammen.
Das hängt schon zusammen. Mit Antibiotika konnte man Krankheiten wie die Grippe bekämpfen. Nee, die Grippe nicht, das sind Viren.
Okay, aber
ganze Reihe Krankheiten bekämpfen.
Krankheiten, die du bekommen hast, wegen der Domestizierung von Tieren.
Nein, das ist ja der zweite Teil.
Das ist die Wurzel des Problems, mit der es angefangen hat, mit der landwirtschaftlichen Revolution.
Aber mit Antibiotika kann man alle möglichen bakterienbasierten Krankheiten bekämpfen.
Noch.
Und das ist genau der Punkt.
Superkeime.
Das ist genau der Punkt. Noch. In den Massentierhaltungsbetrieben kriegen die Tiere nämlich präventiv Antibiotika, was natürlich dafür sorgt, dass die Keime dauernd Antibiotika ausgesetzt sind, was dazu natürlich zu einem evolutionären Druck führt, dass die Keime irgendwann resistent gegen Antibiotika werden. Ja. Und wenn das großflächig passiert und wir keine Antibiotika mehr haben, noch gibt es Reserveantibiotika, die nicht eingesetzt werden, außer in ganz speziellen Fällen und so, aber wenn das irgendwann großflächig passiert und ein so ein Keim wirklich richtig tödlich und eine Seuche hervorrufen könnte, dann haben wir hier in Europa oder in China oder wo auch immer das passiert, haben wir dann einen neuen schwarzen Tod, eine neue Pestwelle, die anrollt.
Also viele Expertinnen haben das auch schon.
Also über die verseuchten Tiere?
ja, über die verseuchten Tiere, über die...
Nahrungsmittel dann oder
einfach das auch... Das kann man nicht abschätzen.
Alles Mögliche das, kann das sein.
Da, ne? Bin ich zu wenig Bakteriologe, um das wissen zu können.
Aber das könnte also übers Fleisch, einfach übers Essen dann übertragen werden, so wie Rinder waren damals zum Beispiel oder Vogelgrippe.
Oder über die Leute, die dort arbeiten und sich infizieren und das raustragen. Mhm. Oder.
Ja, also ich bin da auch voll dabei. Das war auch in dem Buch, jetzt sage ich es einfach mal, How Not to Die von Dr. Michael Greger. Kann ich sehr empfehlen. Das ist ein wunderbares Buch. Ich bin auch leider erst zu Drittel fertig, aber das hat mich jetzt schon sehr bewegt. Und da wollte ich jetzt nur, damit es auch für die Zuhörerinnen auch interessant ist, mal so kleine Effekte nennen, wie woher kommen eigentlich gewöhnliche Erkältungen? Man nimmt an, dass das von Pferden übertragen wurde.
Ja?
Ja, also gewöhnliche Erkältungen. Ich glaube, das ist ein Rhinovirus oder irgend sowas. Mhm. Lepra durch Wasserbüffel. Bekannt HIV, so Affenschlachtungen wahrscheinlich. Und Tuberkulose wahrscheinlich durch Ziegen. Also die Domestikation oder Domestizierung hat sehr viel dazu beigetragen. Und natürlich hat man dann über tausend von Jahren und hunderte von Jahren hat man dann irgendwie eine Resistenz aufgebaut durch den Tod vieler Menschen. Ja, du hast es angesprochen, die Pest. War ein so ein Thema, die Hälfte der Bevölkerung von Europa weg. Und ich wollte aber noch was anderes sagen, und zwar oft dieser, das hattest du kurz gesagt, dieser kulturelle Hintergrund, die Ernährung, meine Vorfahren haben sich so ernährt. Mhm. Das ist nämlich ein interessanter Aspekt, wenn du auf Genetik guckst. Weil es ist nämlich oft wird so argumentiert, ja, ich habe jetzt irgendeine Krankheit, das hatten schon mal meine Vorfahren, das hatten schon mal meine Oma oder sowas, das ist halt genetisch. Aber was meist mittlerweile, dass Genetik eigentlich nur 10 bis maximal 20% eine Rolle spielt und der Rest ist Epigenetik, also im Grunde das, was außerhalb von der Genetik passiert.
Dann Umweltfaktoren.
Lebensweise, Umweltfaktoren, Ernährung. Und dann kann man natürlich, wenn man das mal näher beleuchtet, verstehen, dass wenn du aufgewachsen bist oder deine Eltern sind bei deinen Großeltern aufgewachsen mit deren Lebensweise, haben diese Lebensweise übernommen, die Ernährungsweise übernommen und du bist bei deinen Eltern aufgewachsen, hast diese Lebensweise, die Ernährung übernommen, hast du natürlich die gleichen Krankheiten oder ähnliche Krankheitssymptome. Verstehst du? Und das ist eigentlich ein Gedanke, das war für mich ein kompletter Augenöffner, weil dann merkst du, okay, eigentlich kannst du extrem viel beeinflussen durch deine Ernährung. Extrem viel.
Ja.
Habe ich jetzt ist angekommen?
Ja. Ist angekommen.
Gut.
Aber wenn zum Beispiel, wenn du musst jetzt irgendwie nur eine Gründe aussuchen, warum es ist gesünder und viel besser vegan zu ernähren, würde es dann das sein oder was anderes? Wenn du kannst nur eine Gründe sagen.
Pflanzenbasierte Ernährung.
Ja.
Du kannst es vegan nennen, aber es ist tatsächlich einfach Obst, Gemüse, Nüsse, Hülsenfrüchte.
Ja, ja.
Pflanzenbasiert, weil viele Sachen wie Transfette, die tierischen Fette, Cholesterol, LDL und so weiter, dass das einfach wegfällt und reduziert ist. Und es gibt mittlerweile total spannende Studien, habe ich auch gestern mit dem Veganer darüber gesprochen. Es gibt eine ganz neue Studie aus Mailand. Es waren noch Versuche an Mäusen, aber sie wollen mittlerweile das auch durchführen an Menschen.
Das ist übrigens absolutes Meme in den Biowissenschaften. Kills Cancer in Mais heißt ja, keine Ahnung, irgendwas ist passiert, keiner weiß so richtig, was los ist.
Ja genau, das machen sie jetzt aber mit Menschen. Und zwar ging es um Chemotherapien, die für irgendwelche Krebsarten, die natürlich, also Pankreas zum Beispiel, ja, ist extrem tödlich oder andere Krebssorten. Was machst du denn? Und der Dinosaurier hier, der Quatsch. Also Krebssorten extrem tödlich. Und dann haben sie ein Fasten durchgeführt an den Mäusen. Also quasi einfach nur Fasten. Und das ist ja eigentlich was eher widersinnig ist, wenn du eine Chemotherapie machst. Weil du denkst eigentlich, okay, also wenn ich jetzt faste, dann bin ich ja noch geschwächter. Das haben sie dann gemacht bei den Mäusen. Und die Heilungsrate war fast 100%. Und jetzt versuchen sie es bei Chemotherapien von Menschen. Und es ist eine Metastudie. Also ist total spannend.
Ja gut, Metastudien sind tatsächlich auch aussagekräftig.
Ich glaube, diese Frage war eher auch darauf abgezielt, dass bei dir der gesundheitliche Faktor der wichtigste ist oder dein größter Motivator, oder?
Ja, aber ja. Mein Frage war, dass wenn du nur eine, aus diesen gesundlichen Aspekten, wenn du eine Gründe nur aussuchen kannst.
Also aus dem gesundheitlichen?
Ja, was würde okay.
Naja, ich sag mal so, ich habe diesen Klimaaspekt durchstudiert, also mit Methan und wir haben 20 Milliarden Hühner, wir haben 1 Milliarde Kühe, wir haben 1 Milliarde Schweine, wir haben mehr. 96% der Säugetiere sind alle domestiziert. der Rest ist wild. Das ist für mich alles klar, alles schon durchdacht und ein unglaublich wichtiger Aspekt. Aber die Frage ist, wie kannst du die Leute am besten argumentativ überzeugen?
Oh, da müssen wir eine neue Folge zu Aktivismus dann mal machen. Das ist nämlich eine ganz andere Fragestellung.
Ja, ja, das ist nämlich für mich, also das, weil du gefragt hast, ich glaube, der gesundheitliche Aspekt, wenn du den gut rüberbringst und die Leute nicht so, du kannst dich alle überzeugen, das ist eh klar.
Ja, den Rest muss man zwingen.
Genau, also du kannst...
Also ich meine, wir haben literally Gesetze, die Menschen zu Dingen zwingen. So, ich muss meine Steuern zahlen, ich werde dazu gezwungen. Dinge, die wir als Gesellschaft vernünftig finden, dann, dazu werden die anderen halt alle gezwungen, die das nicht vernünftig finden.
Und Ökodiktator.
Wenn irgendwann Veganismus als gesellschaftlich vernünftig gilt, dann gibt es auch Gesetze, die alle anderen dazu zwingen.
Du sagst es irgendwann, aus meiner Sicht dauert das noch länger als 10 Jahre.
Wo, in Deutschland? Oder?
In Deutschland, Bevor da was ganz oben passiert.
Ja, ja, wir machen wir doch mal
die Wurstethik.
Ziehen wir das doch jetzt hier nochmal auf eine persönliche
Selbst
Ebene.
Selbst die Grünen würden das nicht zulassen, dass man das so schnell durchzieht, dass jeder sich vegan ernähren muss. Das könnten die nicht.
Ja, ich lass uns das doch nochmal kurz auf eine persönliche Ebene ziehen. Was hält dich denn jetzt noch davon ab, vegan zu sein, Herr Doria?
Sehr gut.
Tja, das sind viele Faktoren tatsächlich. Jo, sehr, sehr jetzt. Viele Faktoren. Der erste Faktor ist, dass ich mich tatsächlich, also wenn ich jetzt mal auf diese drei Säulen, ja, Gesundheit, ich habe das Gefühl, dass ich mich in anderen Bereichen sehr, sehr gesund verhalte und ernähre und vielleicht das eine oder andere dann wieder kompensiere. Das, was ich noch nicht dazu in der Lage bin, jetzt durch meine Ernährung insoweit zu verändern, dass ich komplett auf vegan umsteige.
Aber also du siehst keinen gesundheitlichen Benefit für dich?
Ich sehe den gesundheitlichen Benefit, aber ich bin, allgemein jemand, der jetzt nicht, ich hab nicht irgendwann überlegt, okay, ich möchte jetzt gesund leben und mein komplettes Leben umgekrempelt, sondern es ist ein stetiger Prozess. Ich habe sehr viele schlechte Gewohnheiten gehabt, die meinem Körper geschadet haben, wie Alkohol, Rauchen, spät ins Bett gehen, zu wenig schlafen, Fast Food und so weiter, hin zu einerseits das, was ich gerade aufgezählt habe, größtenteils zu eliminieren, Sport zu treiben und mich bewusster und gesünder zu ernähren.
Also du bist auf einer Reise hin zu mehr Gesundheit. Genau. Glaubst du, Veganismus würde dich da zurückwerfen?
Nein.
Okay, das heißt, Gesundheit kann
genau, ich
kein, hab, aktuell kein ausschlaggebender Faktor in die eine oder in die andere Richtung.
Genau, ich habe mich da vor ein paar Tagen mit Lauren auch drüber unterhalten, wenn ich jetzt in einer Kommune leben würde, wo ich vegan ernähren müsste, ich würde wenig darunter leiden, würde ich mal behaupten, grundsätzlich. Also es ist bei mir tatsächlich vor allem die Gewohnheit und meine Bubble, sage ich mal, dass da in dem Bereich, dass man immer wieder konfrontiert wird mit dem Fleisch und dann der einfache Weg eben zu sagen ist, okay, es schmeckt mir, ich esse es weiterhin, aber ich muss für mich trotzdem irgendwie einen Weg finden, wie ich das transformiere. Da ist bei mich halt die Brechstange.
Ja, das ist nicht, tatsächlich nicht was du ansprichst, dieser soziale Backlash, den gibt es durchaus. Ja. Also manche schauen dich dann ein bisschen, also wir haben jetzt das Glück, wir wohnen in München, in einer Großstadt, wo viele Leute auch eher progressiv sind.
Und da sind wir jetzt, glaube ich, nicht bei 3% in München, da würde ich sagen, ist die Quote höher.
Aber grundsätzlich ist es schon ein Problem, erntet schon von dem AfD-Onkel auch ein bisschen abschätzige Blicke dann.
Durchaus. Und auch, man geht ja auch essen. Ja, also Thema Laurin, da bin ich auch jetzt auf dem Weg. Also ich kaufe immer, ich habe die letzten 5 Jahre, jedes Jahr, würde ich mal behaupten, 50% weniger Fleisch als im Vorjahr gekauft. Mhm. Oder auch über Fast Food. Ja, also es war mal der Döner, dann war es tatsächlich noch hier und da sogar mal McDonald's. Das habe ich inzwischen eigentlich komplett gestrichen. Also so die Imbisse, wo Fleisch mit dabei ist, habe ich größtenteils
raus. Hast du Lust auf eine kleine Challenge?
Ja.
Bis zum nächsten Podcast ernährst du dich vegan.
Komplett vegan?
Ja, wir haben noch keinen Termin, full disclaimer, wir haben noch keinen Termin für den nächsten Podcast. Du kannst in die Gruppe schreiben, lass mal nächste Woche Podcast machen.
Ich kann Folgendes machen, ich würde das sogar gerne protokollieren mal, was ich heute esse, zu reduzieren um mindestens 30% bis zum nächsten Mal.
Okay, man muss anmerken, er geht nachher noch grillen.
Auch zum Grillen kann man
Aber da kann ich nur empfehlen, zum Beispiel Seitlinge. Richtig geil.
Ja, Pilze, Kräuterseitlinge sind so
mega
gut.
Geil. Habe ich jetzt auch gestern beim Grillen größtenteils mit Salat und so weiter kombiniert. Aber ich muss leider zugeben, ich bin nach wie vor ein großer Fan von richtig gut durchgebratenem Rindfleisch. Obwohl wir jetzt beim richtigen Thema sind.
Schau dir mal.
CO2-Emissionen, das kann ich nicht mehr länger vereinbaren.
Zu und viel virtuelles zu Wasser.
Ja, weil einfach 60-fache von einer Linse vom Proteingehalt her
im gleichen Gramm,
ausstößt also, an CO2. Also für die Zuschauer oder Zuhörer, das ist einfach das 60-fache oder auch das 10-fache von zum Beispiel Hühnerfleisch, habe ich jetzt gelesen.
Ja.
Also Rind ist CO2
fußabdruckmäßig tatsächlich eins der
echt brutal. Und man könnte, also mein Fußabdruck ist ungefähr bei 10, das ist zu viel.
10 Tonnen im Jahr?
Ja, 10 Tonnen im Jahr. Mein Ziel ist, dass ich irgendwie auf 5 runterkomme die nächsten 5 Jahre. Da werde ich viel über Energie machen, indem ich umziehe und über nachhaltigen Strom und so weiter und nachhaltige Energiequellen mit
umbauen. Und du kannst viel über Ernährung machen.
Über was?
Über Ernährung tatsächlich
auch. Und über Ernährung, da hat man eben den Faktor, bis zu auch eine Tonne zu reduzieren. Also ein Amerikaner sogar wahrscheinlich 2 bis 3 Tonnen. Aber ich aktuell mit meinem Fleischkonsum könnte größtenteils, wenn ich Fleisch größtenteils oder alles eliminiere, an tierischen Produkten wahrscheinlich von 1, wo ich aktuell bin, 1,2 runter auf 0,3 oder so. Also fast eine Tonne. Mhm. Von diesen 10 Tonnen, das ist halt schon ein Faktor. Ich dachte tatsächlich, dass er größer wäre, also dass der Hebel größer wäre über den Umstieg von Flexitarismus zu Veganismus.
Also ich glaube, im Westen hast du da schlechte Karten, weil viel von deinem Fußabdruck auch einfach die Infrastruktur ist, die wir hier genießen.
Mhm. Ja,
ich glaube, das sind schon 3 Tonnen.
Mhm. Wir gucken immer, wo du deine Sachen kaufst. Ne? Ja. Kauf vielleicht auch Soja regional, nicht irgendwie aus Brasilien oder so.
Ja, das ist natürlich auch ein
großer Faktor. Das ist übrigens auch ein weit verbreiteter Mythos, dass Soja aus Brasilien geht meistens in die Tiere rein, die ihr dann esst.
Ja, genau. Aber ich meine jetzt, also das stimmt schon, dass ihr da eigentlich das wird nach Deutschland exportiert, verfüttert und dann geht das Fleisch nach China oder irgendwas.
Mhm. Ja.
Lauren!
Ich habe ein kurzes Quiz für euch.
Lauren, wann ist denn deine Reise zum Veganismus abgeschlossen? Du hast gesagt, du bist in so einem Prozess.
Also wenn ich vielleicht wenn ich das Hörbuch fertig habe. Das ist jetzt, es geht glaube ich 16 Stunden oder so. Ich habe jetzt 6 Stunden fertig. Aber es wäre natürlich jetzt echt eine komische Aussage. Also ich habe mir für dieses Jahr tatsächlich nicht dieses Ziel gesetzt auf meiner großen Liste, dass ich jetzt komplett vegan lebe. Weil ich weiß, dass ich immer noch irgendwie außerhalb, keine Ahnung, wenn ich eingeladen werde. Zum Beispiel, jetzt waren wir grillen, ich hatte nur veganes Zeug dabei.
Ja.
Und dann hat man mir halt dann irgendwie ein Stück gegeben als Ausgleich. Und dann habe ich dann, das war Schweineschnitzel, dann habe ich dann gemerkt.
Ein Stück Knochen hingeworfen.
Nee, und ich habe gemerkt, es war nicht viel. Und ich habe echt lange gerungen, überhaupt da reinzubeißen. Und habe aber, während ich dann reingebissen hatte, hatte ich schon gemerkt, okay, es schmeckt unfassbar fettig. Und das hat mir wieder so ein Aha-Erlebnis gegeben. Es ist einfach für mich nicht gesund. Aber klar, ich müsste eigentlich im Moment auch daran denken, dass ein Säugetier gestorben ist, das soziale Adern hat und extrem intelligent und so weiter und ich das nicht möchte. Aber das ist mir nicht durch den Kopf gegangen, weil ich einfach nur so ein weißes, schwarzes Ding da gesehen habe. Verstehst du? Und so versuche ich eigentlich den Ansatz zu finden, komplett auf vegan umzustellen. Und ich habe hab ein gutes Gefühl, also wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich mal einen Proteinshake nehme, dann ist es auch veganer.
Also wenn ihr mal Rezepte braucht, meldet euch.
Ich koche extrem viel vegan. Ich koche mit Linsen ganz viel und Bohnen und lege die auch gerne ein und selber. Das ist für mich kein Problem und auch beim Backen mittlerweile. Also komme ich auch ohne Ei oder so eigentlich gut aus. Das ist nicht so kompliziert.
Also dann nächstes Jahr dann schaffst du den Schritt, komplett vegan zu sein.
Also wir können es gerne machen. Also ich meine, es ist für mich kein Problem, ehrlich gesagt.
Wir ziehen den Veganuary durch. Ich komme mal 2-3 Mal zum Kochen.
Veganuary, das ist cool.
Und dann danach bist du vegan. So hat es bei mir geklappt.
Das ist January, oder?
Ja.
Du kannst, ja.
Anna, du bist schon vegan. Für dich lohnt sich die Frage also nicht. Für dich habe ich eine andere Frage.
Ja.
Und zwar, wir haben ja gerade gehört, Veganismus ist die Philosophie, die dafür sorgt, dass wir möglichst wenig andere Tiere ausbeuten. Jetzt gibt es sich, dass der Mensch auch ein Tier ist und Menschen werden bei uns im Kapitalismus an jeder Ecke ausgebeutet. Bist du Sozialistin?
Beantworte kurz.
So, ich kann nur Ja oder Nein sagen? Oder?
Du darfst antworten. Also
ihr bekommt jetzt gerade live Recruiting.
Du hast eine Minute Zeit zum Antworten, weil dann ist unsere Zeit vorüber.
Ich würde sagen, Nein, bin ich nicht Sozialistin.
Warum denn noch nicht?
Marxist-Leninistin.
Aber ich würde sagen, für mich ist es irgendwie, weil ich mit Veganismus kann ich ganz easy einen Weg finden. Okay, wenn ich vegan bin, dann irgendwie aus kann ich aus diesem Weg irgendwie minimisieren die Schade, die ich zu anderen Tiere irgendwie oder meine Anfänger. Aktionen, ja, und das alles. Aber wenn ich Sozialistin bin, dann irgendwie kann ich rein Sozialistin bin, dann ich würde sagen, für mich selbst kann ich irgendwie nie so einen Weg finden oder Aktionen, die, wenn ich irgendwie nur so und so mache, dann irgendwie komplett reduziere ich die Schade, die ich zu anderen Menschen.
Ja, da hast du natürlich recht. Den Veganismus, das ist was, da kann man wirklich direkt über seinen eigenen Konsum noch mitentscheiden und innerhalb des Kapitalismus noch was machen. Das hilft uns natürlich nicht, wenn wir den Kapitalismus selber abschaffen wollen. Das kann man nicht an der Supermarktkasse. Und das ist für mich eigentlich ein schlagendes Argument dafür, dass wir alle vegan werden sollten, weil es wirklich so einfach ist, an der Supermarktkasse einfach was anderes zu kaufen. Aber die Argumentation ist natürlich trotzdem auch, jeder, der vegan aus einer ethisch-philosophischen Perspektive ernst nimmt, der muss natürlich für mich auch Sozialist sein, im Geiste. Ob es dann auch in der Aktion ist, das sind die meisten ja eh nicht, aber es wäre schön, wenn die Veganer auch alle dem Sozialismus dann folgen. So, Werbeblock.
Du hast noch 15 Sekunden Werbeblock.
Kommt alle am 14. September zur TUM ins Theresianeum, zum Mobilitätswende-Kongress. War das in 15 Sekunden untergebracht?
Und wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.